Willkommen in einer neuen Folge unseres Frostcasts. Hier sind wieder Christian und Anke. Wir sprechen hier mit Menschen, die etwas bewegen. Im Handwerk, in Unternehmen, in unserer Region und ja, manchmal auch darüber hinaus. Heute geht es um ein Thema, das uns alle betrifft, aber oft erst sichtbar wird, wenn es nicht funktioniert. Elektrifizierung und Energieinfrastruktur. Wärmepumpen, Photovoltaik, Ladeinfrastruktur, Industrie, Gewerbe, Digitalisierung, all das braucht Strom. Und zwar nicht nur irgendwie, sondern zuverlässig, sicher und intelligent verteilt. Und genau da kommt unser heutiger Gast ins Spiel. Wir sprechen mit Heiko Ensing, Geschäftsführer der Frielmann GmbH aus Nordhorn, Klaus Heide, also aus unserem Nachbarlandkreis der Grafschaft Bentheim. Und Frielmann, ja, kann man so sagen, glaube ich, elektrifiziert Infrastruktur mit Trafostationen, Schaltanlagen, Mittelspannung, Wartungsservice, Netzplanung und allem, was im Hintergrund laufen muss, damit vorne Energie rauskommt. Habe ich das so richtig gesagt, Heiko?
Das hast du richtig gedacht.
Sehr schön.
Vielen Dank für die Einladung, euch beiden.
Schön, dass du da bist. Wir freuen uns.
Ja, ja, ich hatte ja am Donnerstag auf einer Mitarbeiterversammlung schon das Thema Elektriker oder heute Elektroniker. Und von daher, ich bin ja als Heizungsbauer oder Gaswasserinstallateur noch so aufgewachsen, dass wir uns gar nicht mit Elektro auseinandersetzen, sondern da gibt es welche, die machen das. Und ich glaube, in der heutigen Zeit ist es wichtiger denn eh, sich zu vernetzen. Und ich glaube, es wäre erstmal interessant zu hören, was macht Frielmann überhaupt? Weil ich glaube, Elektriker, Elektroniker, da kann jeder was mit anfangen. Aber Frielmann und Mittelspannung und Trafostation, ich glaube, das ist für jeden noch nicht so klar. Also von daher wäre mal cool, wenn du vielleicht mal erzählst, was Frielmann macht. Und vielleicht sagst du vorher nochmal drei Sätze zu dir. Wir kennen dich ja schon so ein bisschen, auch ein bisschen länger aus dem einen oder anderen Netzwerk. Aber auch da wäre es cool, wenn du mal drei Sätze sagen würdest.
Ja, zu mir gerne einleitende Worte. Heiko Ensing, 46 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder, ein Hund und vier Hühner. Komm aus der
Herrschaft. Du bist jünger als ich?
Ja, tatsächlich. Oh. Wahrscheinlich.
Das sieht man aber nicht. Natürlich nicht, ne?
Ja, wohne in der Grafschaft Bentheim, in der Niedergrafschaft, also ein bisschen weiter weg von Lingen und von Haselünne. Bin jetzt seit 99 bei Frielmann schon, bekannt. Ich habe dann damals meine Lehre gemacht. Damals hieß es noch Elektroinstallateur und nicht Elektroniker. Dann habe ich ein Studium gemacht der Elektrotechnik. Das war in der Stadt mit einem Buchstaben. Ihr kennt die, denke ich, auch. M, Emden, oben an der Nordsee. Nach diesem Studium war ich dann bei dem Maschinenbauer noch ein bisschen unterwegs und danach bin ich dann 2006 wieder zur Firma Frielmann zurückgekehrt. Frielmann, ja, zu seiner Zeit, 99, wo ich da meine Lehre gemacht habe, waren wir immer so um die 20, 25 Leute, die sich im Bereich des Schaltanlagenbaus oder Schaltschrankbaus beschäftigt haben. Damals natürlich noch viel mehr Klicker-Klacker-Technik. Heutzutage sind wir da schon relativ weit von weg von der Klackertechnik. Und gebe ich dir recht, Christian, die verschiedenen Gewerke haben sich, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten immer dichter zusammenfinden müssen, weil die Grenze zwischen Energieformen, und das ist dann warmes Wasser genauso wie Elektrotechnik, die verschwimmen teilweise und müssen auch verschwimmen, weil wir ja halt Themen haben. Was macht oder wer ist Frielmann? Ja, wir sind 2020 nach Klaus Heide gezogen, haben da neu bauen können, weil das alte Industriegebiet, wo wir waren, keinen Platz mehr für uns bot. Damals waren wir zum Umzug 2020 90 Mitarbeiter, jetzt sind wir 195, also werden dieses Jahr, wenn die neuen Lehrlinge anfangen, auf jeden Fall die 200er Marke knacken, kümmern uns um Energieprojekte. 76 ist das Ganze angefangen, wir sind ein Handwerksunternehmen, von diesen knapp 200 Leuten, 195 Leuten sind über 140, 150 elektrotechnische Leute, die wissen quasi, was Phase ist, wenn man so will. Und der Rest sind Auszubildende, da sind wir so um die 20 immer an der Zahl. Also wir haben immer so eine 10%ige Ausbildungsrate. Wir machen Energieprojekte von A bis Z. Das heißt, ja, von der Netzberechnung, von der groben Idee, die vielleicht einmal irgendwie auf einem weißen Blatt Papier beginnt, machen wir daraus komplette Energieversorgungsprojekte im Bereich der Mittelspannung und Hochspannung.
Das heißt aber, ihr seid ja eigentlich, wenn man jetzt mal vom Endkunden denkt, endet ihr ja vorm einem Familienhaus. Das heißt, ihr seid ja eher in der Netzverteilung, also in der Infrastruktur unterwegs. Im Haus selber wird Frielmann ja, ich sag mal, gibt's kein Typenschild, wo irgendwie Frielmann draufsteht, sondern ihr seid eher da, wo man euch ja gar nicht sieht.
Ja, im Haus sind wir allenfalls vielleicht mal an der Wand in Form eines Schaltschranks zu finden. Das ist aber eher selten der Fall, weil wir, ich sag mal, was die ich sag mal, Leistungen geht, die wir verteilen, etwas höher sind als für den üblichen Hausgebrauch. Dennoch muss man sagen, durch diese ganze Thematik Elektrifizierung, Elektromobilität, Wärmepumpen, das kennst du selber, ein hoher elektrischer, ich sag mal, Bedarf an Energie. Wenn wir da irgendwie so Richtung 8er, 10er, 12er Block Wohnhaus bekommen, dann kommt da auch schon mal was vorne in den Garten reingestellt, was dann vielleicht grün ist, aber eine Farbe der Wahl hat und anfängt zu brummen und Energie verteilt.
Ja. Ja, und ich glaube, das ist vielen noch gar nicht so bewusst. Wie kommt denn heute die Energie zu uns ins Haus? Also wenn ich wirklich den Stecker in die Steckdose stecke, habe ich Strom. Und man muss sich das ja auch so ein bisschen vorstellen. Ich sag mal, noch vor Jahren war alles sehr zentral geregelt durch AKWs und Kohlekraftwerke. Mittlerweile haben wir ein Netz, was deutlich dezentraler ist mit, wie du gerade schon gesagt hast, Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen und. Und da gibt es ja Produkte, die brauchen Strom. Und es gibt wie eine Photovoltaikanlage auch Produkte, die produzieren Strom. Und das ist, glaube ich, schon eine Herausforderung. Also wenn man sich das deutsche Netz so anschaut, ich glaube, da hat Frielmann in den nächsten Jahren noch gut zu tun, oder?
Also wir haben keine Auftragssorgen im Moment.
Ja, genau.
Ganz im Gegenteil. Ja, ja. Ja, nicht zu viel kann man nicht sagen. Das würde ich nicht sagen. Wir haben momentan überhaupt keine Auftragssorgen. Ja, was passiert, wenn man mal so von einer normalen Siedlung ausgeht, damit jeder sich da was drunter vorstellen kann? Jedes Wohnhaus ist derzeit irgendwie mit einer Wärmepumpe wird ausgestattet. Ich glaube, dass ihr noch wenig Gasthermen einbaut, Christian. Ja,
definitiv.
Definitiv, da kommt eine Wärmepumpe rein. Auf dem Dach ist sowieso Photovoltaik vorhanden. Das heißt, in ein Haus geht nicht nur was rein, sondern es kommt auch wieder was raus. Jeder hat ein Elektroauto und hier gerade im Emsland oder der Grafschaft Bentheim meistens dann vielleicht sogar zwei Autos, wovon vielleicht noch einer ein Verbrenner ist, der andere aber dann auf jeden Fall zumindest ein Auto elektrisch läuft. Also haben wir von der reinen Struktur her ein normales Einfamilienhaus, was wesentlich mehr Leistung benötigt oder wesentlich mehr Leistung hat, als noch vor ein paar Jahren. Und wenn ich das dann auf eine Siedlung hochskaliere, merken wir natürlich, dass man mit der normalen Struktur nicht mehr klarkommt. Und das zieht sich komplett über die Siedlung, es zieht sich komplett natürlich durch das komplette Netz und Industriekunden als solches gehen auch über Strom und machen die ganze Thematik über das Medium Strom. Hinzu kommt, wo wir derzeit sehr viel dran zu tun haben und mit zu tun haben, ist das ganze Thema Schnellladepunkte in Deutschland, Schnellladepunkte an den Autobahnen.
Da, wo ich mich immer aufrege, dass noch keiner vorhanden ist, kein Schnellladepunkt.
Richtig, da haben wir derzeit sehr viel mit zu tun, also viele Ladeparkbetreiber, die uns benutzen und uns nutzen, um den Netzanschluss überhaupt herzustellen.
Da vielleicht mal ganz kurz, muss ich einmal kurz reingrätschen, so absolut aus Anwendersicht. Was würdest du sagen, weil man also als Elektroautofahrer da auch nicht immer so ein Gefühl für hat und sich, wie Christian sagt, auch schon ja manchmal ärgert, kann man das irgendwie so in Prozent sagen, wenn du sagst, boah, es gibt in Deutschland so einen Idealzustand, das wäre 100%, wo wir so ungefähr stehen?
Also
hast du da ein Gefühl für?
Da kann man vielleicht so ein bisschen
grob... Gibt's Zahlen?
Ja, Zahlen habe ich jetzt nicht, also direkt belastbare Zahlen im Kopf habe ich nicht. Nur damit man ein Gefühl dafür bekommt. Wir haben gerade im Bereich der Verteilnetzbetreiber, also Stadtwerke und Co., wobei wir in Deutschland halt da sicherlich auch wieder eine Besonderheit haben. Wir haben nämlich irgendwie 800, 900 Verteilnetzbetreiber, verschiedene Verteilnetzbetreiber, die alle ihre eigenen Eigenheiten mitbringen, beziehungsweise ihr eigenes Vorschriftenwerk mitbringen. Christian kennt das.
TARs und sonstigen Dinge.
TARs, TABs und hast du nicht gesehen. Strom funktioniert überall gleich, wird aber dennoch überall ein bisschen anders behandelt. Wenn wir uns den Idealzustand angucken, müssen wir mal in Richtung Zielnetzplanung sprechen und in Richtung Zielnetzplanung denken. Da ist allein schon, ich sag mal, wenn ich es mal auf Nordhorn betrachte oder ich sag mal aufs Emsland betrachtet, sicherlich ein Netzausbau notwendig, der weit, weit über das hinausgeht, was wir jetzt bis dato noch kannten. Also man kann sagen, so grober Daumen, 25% bis ein Drittel muss noch dazukommen, damit überhaupt das alles funktioniert.
Also als, ich glaube, E-Autofahrer richtet man sich ja auf, dass man nicht an jeder größeren Raststätte oder größeren Parkplatz einen vernünftigen Ladepunkt hat. Man geht dann immer davon aus, dass einfach 300 kW vorhanden sind. Und ich glaube, das muss man auch nochmal klar machen, warum es die da nicht gibt. Also ich rieche mich ja auf, wenn nur dann ein 50 kW-Punkt ist, wo ich sage, boah, da brauche ich gar nicht anschließen, dauert viel zu lange. Ja, klar, aber wie du gerade schon gesagt hast, die Infrastruktur muss ja passen und da kommt ihr dann ins Spiel, wo man dann sagen kann, okay, wir können das so planen, dass auch, ich sag mal, die nötige Leistung da ankommt und auch, ich sag mal, das nötige Kabel, vielleicht muss man sich auch nochmal vorstellen, wie dick so ein Kabel sein muss, damit man diese Leistung da hat, wenn da, ich sag mal, wenn ich mir zum Beispiel Emsbüren angucke, wo mittlerweile neben McDonald's 100, ja, gefühlt in Summe 100 Ladepunkte sind, die eine Menge Leistung zur Verfügung stellen, was da passieren muss, damit das überhaupt funktioniert.
Ja, da gibt es sicherlich immer zwei Blickpunkte. Das ist einmal der Punkt, wir machen die Trafostation, das heißt, der Netzanschluss kommt vom Verteilnetzbetreiber, der da hingebracht wird. Das Kabel legt der und legt auch der aus. Dahinter kommen wir dann ins Spiel. Das Ganze natürlich, ich sag mal, auf dem Ladepark oder auch in dem Industriegelände vernünftig zu verteilen. Für alle Parteien ist das ein Riesenakt und eine Riesenanstrengung, die da ist. Ne? Wenn man sich jetzt mal, ich sag mal, nicht nur im Bereich der Ladeparks sich das beguckt, sondern auch das ganze Thema solare Einspeisung oder grundsätzliche Einspeisung, inklusive der ganzen Speicherthematiken, die jetzt dann auf dem Antragstischchen liegen, auf vielen, vielen Antragstischchen liegen bei den Verteilnetzbetreibern, dann lässt das schon erahnen, dass da noch eine Menge, Menge zu tun ist, um das ganze Thema nachhaltige Energieversorgung beziehungsweise nachhaltiges Energiekonzept durchzuziehen, die Energiewende.
Ja, und so als Laie finde ich immer so, man kann sich das ja mal nicht vorstellen. Wir haben ja irgendwann letztens im Vorfeld auch mal schon mal drüber gesprochen, da hast du ja schon ein bisschen erzählt und da habe ich so gedacht, so, ne, krass, klar, man erwartet, dass da irgendwie eine vernünftige Ladestation irgendwie zur Verfügung ist und am besten auch, ne, immer wenn man sie gerade braucht irgendwie. Aber was das bedeutet, was dahinter steckt, ne, also an das, was du jetzt gerade auch schon skizziert hast, an Aufwand auch, dem, das ist ja den meisten gar nicht so klar. Wenn du das, kannst du das noch ein bisschen konkretisieren? Was bedeutet das denn genau? Also welche Herausforderungen genau sind dann bei allen Beteiligten? Du hast ja gesagt, ne, ihr macht diesen einen Teil, ne, dann gibt es die Netzbetreiber und so weiter. Aber und Nachhaltigkeit hast du ja auch schon angesprochen, ist uns ja auch super wichtig und das ist ja bei uns generell auch in all unseren Energiethemen. Aber es ist ja leider nie schwarz-weiß. Es gibt ja nicht, ja so, na, jetzt machen wir das und das ist jetzt super nachhaltig. Es gibt ja leider bei allen Entscheidungen, das wissen wir ja auch immer, diese Kehrseite. Aber wenn du so insgesamt vielleicht noch mal ein bisschen tiefer da reingehst, was sind so die Herausforderungen?
Die Herausforderung zu verstehen ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man überhaupt mal ein Bauchgefühl dafür kriegt, was das überhaupt bedeutet, ein Schnellladepark, so wie er zum Beispiel in Emsbüren steht oder sowas. Wenn wir uns mal das ganze Thema begucken, ist das einmal das Pkw-Laden, ist aber jetzt auch was dazu kommt, ist das Lkw-Laden, was jetzt überall nachgebaut wird. Es ist im Bereich des Deutschlandnetzes, das ist eine geförderte Maßnahme, um die Elektrifizierung des Verkehrs voranzutreiben. Emsfechte und Emsfechte Ost, West und Ost, das kennt ihr auf der A31. Da ist bis 2030, meine ich, auch ein Lkw-Ladepark geplant. Und auf jeder Seite habe ich 7,5 bis 10 Megawatt Leistung, die ich an Ladeleistung da brauche. Das kommt auf jeder Straßenseite der Autobahn da einem Industriegebiet gleich. Das heißt, da brauche ich nicht nur eine Trafostation, sondern auch schon Umspannwerke, um das überhaupt hinzukriegen. Und ja, da kommt halt, ich sag mal, das Energetische her. Strom kommt aus der Steckdose, aber der Strom muss auch da sein, damit er aus der Steckdose kommt. Und in dem Moment, wo er gebraucht wird, muss er dann auch zur Verfügung stehen. Und wenn ich mir einen LKW angucke, der dann ein Megawatt Charging macht, also 1000 Kilowatt lädt, über einen längeren Zeitraum, damit er natürlich auch irgendwas mal in der Zeit wieder losfahren kann, damit es überhaupt dann, ich sag mal, sich rechnet, hat dann schon eine Herausforderung, die dann auf nicht nur auf der auf unserer Sicht ist, sondern vielmehr natürlich auch vom Netzbetreiber zu tun ist. Und das merken wir ja, glaube ich, auch. Gerade Betreiber von größeren Photovoltaikanlagen, die Momente, in denen wir viel zu viel Strom haben, die steigen. Und die Momente, in denen wir zu wenig Strom haben, die steigen ebenso, ne? Weil wir ein Energiekonzept haben, was stark volatil wird.
Ja.
Und da ist es halt super herausfordernd, ich sage kein Problem, das ist herausfordernd, diese energetische Geschichte, die sehr dezentral ist, vernünftig zu steuern. Und da hat sich in den letzten 5 bis 10 Jahren gerade bei uns im technischen Bereich, in den technischen Anforderungen, eine Menge getan. Ne? Also wir haben Fernwirktechnik da drin, sodass der Netzbetreiber eingreifen kann, die Anlagen runterfahren kann, gewisse Dinge steuern und regeln kann und überhaupt erstmal weiß, wo stehen wir überhaupt.
Mhm. Ja, ich glaube, das Thema auch da, Energiemanagement, ist halt, ich sag mal, mit ein Kern des Ganzen, weil wir halt so dezentral sind. Und wie du gerade gesagt hast, manchmal haben wir zu viel Strom, manchmal zu wenig. Und wir als Laie, oder ich bin nicht unbedingt Laie, aber wenn ich sage, man ist eigentlich gewohnt, Stecker in die Steckdose und ist Strom da, dann hat das auch mit der Vergangenheit zu tun, dass wir immer dafür Sorge getragen haben durch, Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke, auch Atomkraftwerke, dass das relativ zentral geregelt worden ist, immer genug Strom da war. Wenn wir jetzt aber, nachhaltig tatsächlich durch Wind und Sonne das machen wollen, dann haben wir gewisse Abhängigkeiten. Und auf der anderen Seite muss man sich das vorstellen, so ein LKW-Ladepark, ne, das hat natürlich schon eine Dimension. Ich glaube, das kann man sich schwer vorstellen, was da durch die Leitung geht. Ich glaube, an der Autobahn werden ja schon so ein bisschen, fangen die ja schon an, was zu bauen. Wenn du das siehst, dann denkst du, ja, da muss eine Menge passieren, damit wir, auch weiter nachhaltig, aber wirtschaftlich effizient unterwegs sein können. Weil wenn wir als Laie uns schon, ärgern, dass wir nicht irgendwo perfekt laden können, man muss auch sagen, es wird ja besser, das muss man ehrlicherweise sagen, wenn man schon jahrelang Elektroauto fährt, dann weiß man das, dass das auch schon mal schlechter war. Aber es ist noch eine Herausforderung und ich glaube, der Mensch muss verstehen, was da passiert, damit man auch Verständnis dafür hat.
Richtig. Grundsätzlich ist das Energiesystem ja nicht nur auf Deutschland begrenzt, sondern wir haben ein europäisches Verbundnetz. Auch die Nachbarn müssen da mitspielen. Das heißt, alle, die um uns herum sind, Frankreich, Niederlande und Co., müssen da auch mitspielen, weil das Ganze im Verbund läuft. Wir haben natürlich, und du sprichst die Grundlastfähigkeit der Energiewende, unserer Energiewende an. Die Grundlastfähigkeit ist ja nur bedingt gegeben, sagen wir mal stark abhängig von Jahreszeit, Wind und Wetter. Mhm. Und das, bringt natürlich weitere Probleme mit sich, wenn wir grundlastfähige Kraftwerke abschalten. Ich sehe das Ganze nur technisch. Also nochmal, ich bin Techniker und lasse aus dieser Betrachtung die Ideologie raus. Mhm. Und das, ist das, was ich persönlich so ein bisschen die letzten 10 Jahre vermisse, dass eine pure Ideologie, wenn die nach vorne gestellt wird, ist die technische Sicht meist etwas zu vernachlässigen.
Ja, das
habt ihr mit dem Heizungsgesetz gesehen.
Ja, ja.
Das haben wir gesehen, welche Blüten das
absolut
dann teilweise treibt.
Ja, ja.
Hat dann technisch wenig Background und wenig Halt. Ich will damit gar nicht sagen, dass wir nicht nachhaltig werden sollen, das ist richtig. Nur man hat ein bisschen was davon, als wenn ich den Ast auf vielleicht auch ein bisschen ansäge, auf dem ich gerade sitze,
ja.
Beziehungsweise ich stelle mir vor, ich möchte Vegetarier werden, habe aber noch keinen Salat angebaut, werde dann vielleicht auch nicht satt. Und deswegen ist diese Diskussion, die dann entsteht, für mich persönlich manchmal viel zu ideologisch und zu wenig technisch
getrieben. Glaube ich. Und apropos technisch, wir reden jetzt ja auch über so Netzinfrastruktur und so, also mein Blick ist dann ja ganz oft auch so der des Anwenders, der des Verbrauchers. Hast du das Gefühl, dass man auch dann, wenn wir jetzt so auch bei diesen Themen bleiben, also zu oft so vom Endverbrauch, also von Endgeräten denkt, also weniger der Blick auf die Netzinfrastruktur, weil eigentlich ist es ja genau das, ne? Damit der, wenn man in deinem Bild bleibt, ne? Der Baum da irgendwie blühen kann, muss ja erst die Technik da sein und die Infrastruktur, bevor irgendwelche Endgeräte, weil, also generell, wenn ich das Thema so Energiewende bei uns ja auch sehe, na, hier Wärmepumpe und so weiter, das ist ja immer so vom Endgerät her gedacht, ne? Und keiner denkt darüber nach, naja, wo kommt das denn? Gar nicht drüber nachdenken, will ich natürlich auch nicht sagen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, oder ich hoffe, du weißt, was ich meine, dass man zu sehr vom Endgerät denkt, statt von der Infrastruktur.
Ja, ich sag mal, für jeden Einzelnen zu Hause ist es, oder für eure Projekte ist es die Wärmepumpe, für unsere Projekte ist es die eine Trafostation, die da vielleicht hinkommt. Aber wenn es dann die 10. ist, die in dem Industriegebiet entsteht, weil was gebraucht wird, dann ja, da muss da was in die Erde, da muss da ein bisschen dickeres Kabel in die Erde, da müssen wir sehen, dass wir die ganzen Thematiken halt verstärken. Das Verstärken ist halt das Thema, dass ein massiver Netzausbau, um das Ganze zu realisieren, einfach notwendig ist. Und die politischen Debatten, wenn ich die mir begucke, dann wird immer über hohe Stromkosten gesprochen. Es wird hier und da mal ein Industriestrompreis oder ein Pflaster geklebt für die hohen Energieverbräucher. Deutschland ist, seit jeher eigentlich, bevor die ganze Energiewende natürlich richtig Fahrt aufgenommen hat, ein Land gewesen, in der eine Kilowattstunde, egal ob sie aus fossilen Brennstoffen da war oder aus Kilowattstunden Strom bestand, immer recht günstig unterwegs gewesen. Und wenn man das Vorgespräch, was wir jetzt geführt haben, einmal guckt, alles das, was in die Erde muss, führt zu höheren Systemkosten. Und diese Systemkosten gering zu halten und klein zu halten, das ist natürlich ein Thema, was wir nachher grundsätzlich immer auf der Energierechnung sehen werden, die da sind. Was sind die Lösungen dafür? Das sind natürlich, ich sag mal, lokale Projekte beziehungsweise lokale Dinge, die die Betriebe selber machen können. Da kennt ihr ja alles. Mhm. Photovoltaik, Speicher oder sonst irgendwas oder andere Energieformen, die da sind mit Biogas, Wärmespeicher und diese ganzen Themen. Ich denke, das wird umso wichtiger, dass ich sag mal, zukünftig auch irgendwo lokal mehr zu regeln und zu lösen, in Quartierslösungen zu denken. Die Energie als solches, ich sag mal, nicht nur in Strom zu denken, sondern auch in Wärme und in Kälte zu denken.
Absolut.
Und da diese, ja, die Energie als Energie zu sehen, egal in welcher Form sie dann auch vorhanden ist.
Ne? Ja, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Energie ist nicht weg, ne? Die ist nur woanders oder in einer anderen Form. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, den Menschen klarzumachen, dass wir den Komfort, den wir hatten, natürlich behalten wollen. Aber wenn wir nachhaltig nach vorne schauen, müssen wir was verändern. Und damit dies geschieht, muss der Mensch, egal wo er sitzt, abgeholt werden und das verstehen. Und ich glaube, das ist im Moment noch ein großes Thema, wenn wir so mal ein bisschen in die Richtung gucken, wo sind die größten Engpässe. Wenn ich mal ein Beispiel nenne, und da kannst du vielleicht dann auch was zu sagen, das fängt ja an, wenn eine Gemeinde oder eine Stadt ein neues Baugebiet ausschreibt. Dann war das in der Vergangenheit sehr einfach. Haben wir Energieversorger angerufen und gesagt, hier, ein paar Gasleitungen, ein paar Stromleitungen, jetzt noch ein bisschen Glasfaser, weil die wollen ja auch alle schnelles Internet. Und dann war der Drops gelutscht. So, heutzutage gibt es, ich sag mal, tatsächlich Thema, ja, Wärmeplanung und. Das heißt, der Energieversorger wird erstmal sagen, nee, Gas legen wir nicht. Und Strom müssen wir mal gucken. So, und dann gibt es natürlich, und das fand ich gerade gut, was du gesagt hast, in Quartierslösungen oder auch dezentralen Lösungen zu überlegen. Es gibt ja alternative Lösungen, zu sagen, ich nehme eine Wärmepumpe aus dem See, der umliegend ist, oder aus dem Fluss. Ich kann Wärme gewinnen, aber dann kommt wieder das Nächste und die Gemeinde oder die Stadt sagt, ja, dann wäre ich auf einmal jetzt hier ja, ich sag mal, eine Art Stadtwerke und dann muss ich Preise festlegen und dann hat der Kunde wieder nicht die Wahl. Früher, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lange es genau ist, lass es 20 Jahre sein, hatten wir einen Versorger, da habe ich, ich sag mal, mir Strom gekauft und Gas und war abhängig von diesem Preis. Dann wurde der Markt geöffnet und jetzt kann jeder innerhalb von 10 Minuten seinen Strompreis und seinen Gaspreis neu definieren und sagen, hier im Internet, ich habe neue Preise, tipptopp, ich kriege noch 500 Euro Rabatt. Davor hat jetzt, ich sag mal, ganz häufig zum Beispiel die Stadt oder die Gemeinde Angst und sagen, ja, jetzt fangen wir wieder an und ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich weiß nicht, wo siehst du denn die größten Engpässe? Sind das so Themen, die euch tagtäglich beschäftigen?
Sicherlich sind es jetzt derzeit bei größeren Energieprojekten tatsächlich immer die Thematiken, kann das überhaupt noch ins Netz? Gibt es eine Möglichkeit, das wirklich anzuschließen? Da muss natürlich dann auch ein Stadtwerk oder ein Energieversorger, ein Verteilnetzbetreiber in dem Fall immer hinterherkommen und ich sag mal, große Batteriespeicherprojekte und die gehen auch über mehrere Megawatt, die dann angeschlossen werden müssen, was sicherlich auch immer dazu Folge hat, einen massiven Netzausbau voranzutreiben. Und man kann da schlichtweg, kommt da schlichtweg nicht hinterher oder die Verteilnetzbetreiber kommen da nicht hinterher, das zu tun. Wenn man sich mal beguckt, wo kann das Ganze enden und wo kann das Ganze hingehen, reicht ein Blick über die Grenze nach Holland. Da sind wir auf einem guten Wege, dass es bei uns wahrscheinlich ähnlich irgendwann so kommen wird. Die Holländer haben die Niederländer, Entschuldigung.
Wir sagen die Holländer.
Ja, die Holländer, Niederländer ist gemeint.
Genau.
Die haben, ich sag mal, in den letzten Jahren massiv zugebaut und teilweise auch die Steuerbarkeit dieser Einrichtungen und Anlagen nicht vergessen, sondern etwas vernachlässigt. Und da kann man sehen, wenn man in Holland jetzt zum Beispiel neu bauen will, egal ob Industrie, Gewerbe oder privat, ist das Erste, was auf den Plan kommt, kriegen wir überhaupt einen Netzanschluss? Beziehungsweise kriegen wir einen Netzanschluss, der unsere Anlagen, Geräte, Maschinen versorgen kann, beziehungsweise habe ich genug Kapazität, um das am Laufen zu kriegen? Und da gibt es eine schöne Karte, die kann man aufrufen, netkapazitätskarte.nl, was, egal ob Einspeisung oder Abnahme, derzeit da los ist. Also es ist wirklich nur mit ganz, ganz langen Wartezeiten möglich. Und auch hier in Deutschland haben wir etliche Energieprojekte, große Batteriespeicherprojekte, große Photovoltaikprojekte, egal ob Freifläche oder Aufdach, die aufgrund der fehlenden Netzanschlusskapazitäten eine sehr lange Lieferzeit für das ankommende Kabel beinhalten, was ja aufgrund dieser auch politischen Unsicherheit, die natürlich jetzt gerade herrscht, dann zur Nichtausführung dieser Projekte kommt.
Also das heißt schon ein Engpass, der da ist im Rahmen von politischen Themen, aber auch überhaupt Kapazitäten.
Ja, sowohl als auch.
Ja.
Da wir gerade bei Regenerativprojekten, sei es Wind oder so, natürlich immer extremste Planfeststellungsverfahren, Genehmigungsverfahren in Deutschland haben, fällt es den Investoren umso schwerer und immer schwerer, überhaupt irgendwo muss da ja auch ein grüner Eurohaken dran, also eine Wirtschaftlichkeit darzustellen und auch sicher darzustellen. Jetzt habe ich natürlich ein politisches Umfeld, was ja derzeit, glaube ich, massiv am Wanken ist. Man sieht es an Katharina Reiche, dass da ein Umdenken stattfinden muss, ist, glaube ich, hoffentlich jedem bewusst. Und ich bin da wiederum nur technisch unterwegs. Wenn wir ein vernünftiges System haben wollen, dann müssen wir über Systemgrenzen hinwegdenken. Und wir können nicht nur in Kohle, Atom, PV oder Wind das. Das funktioniert halt nicht, weil auch das durch das europäische Verbundsystem, die Geduld der Nachbarn hat auch Grenzen.
Ja.
Ja? Und wir sind, was das angeht, an der Strombörse, weiß jeder, was passiert. Große Photovoltaikanlagen, große Windkraftanlagen werden abgestellt, müssen auch abgestellt werden, weil der Strompreis negativ ist, also ein Überangebot da. Und am nächsten Tag habe ich die Hellbrise und die Dunkelflaute geben sich die Klinke in die Hand. Was halt letztlich dazu führt, dass wir uns Gedanken machen müssen, ist das so auf Dauer alles tragbar? Oder sind wir da vielleicht minimal rein technisch gesehen auf dem Holzweg?
Ja, und genau, ich glaube, rein technisch ist das ja auch zu betrachten, weil wir brauchen eine technische Lösung, anders wird das nicht funktionieren. Ne? Und das hast du ja gerade schon gesagt, ich sag mal, dieses Schwarz-Weiß-Denken wird nicht funktionieren. Es muss einen Mittelweg geben und du hast ja gerade schon gedacht, die Geduld der Nachbarn. Ich sag mal, man hat ja häufig auch Stammtischparolen, ne? Und jetzt beziehen wir dann aus dem AKW aus Frankreich unseren Strom und. Ja, wir wollen natürlich, und das hatte ich vorhin ja schon mal gesagt, den Komfort halten, den wir haben. Und das funktioniert nur, wenn man einen, ich sag mal, bunten Blumenstrauß an Lösungen hat, die das immer, ich sag mal, sicherstellen, dass wir überall an jeder Steckdose Strom haben. Und das ist im Moment einfach in Deutschland nicht so weit, das muss man ganz klar sagen. Und wenn wir politisch vielleicht auch vor Jahren Entscheidungen getroffen haben, wo man heute sagt, naja, war das so richtig, müssen wir trotzdem ja nach Lösungen schauen. Und wir sind ein Wirtschaftsstandort, der auch nur funktioniert, wenn uns, ich sag mal, Strom zur Verfügung gestellt wird. Und ich glaube schon, dass diese Herausforderung ganz groß da ist, sowohl technisch als auch politisch, sich an den Tisch zu setzen und zu sagen, was gibt es denn überhaupt für Lösungen? Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, ja, da sagt die Politik, nee, mit der Technik wollen wir am liebsten gar nicht sprechen. Wir wollen so ein bisschen gucken. Und da denke ich, egal in welche Richtung, ob es vielleicht dann zu grün ist oder vielleicht auch zu schwarz ist, das ist nie gut. Also man muss einen Mittelweg finden. Und ich glaube, wir waren da schon auf einem guten Weg. Und im Moment ist der gute Weg so ein bisschen, sind wir so ein bisschen weg von diesem gekommen. Und da sollten wir schon dran arbeiten. Und das ist ja auch das Motto, was wir immer so haben, dass man immer drüber reden muss, dass es, ich sag mal, nicht immer diese eine Lösung geben wird, aber wir brauchen ja eine Lösung, die funktioniert. Und genau wie du gesagt hast, immer nur rein technisch betrachtet, gibt es Lösungen, die muss ich aber ja gemeinsam erarbeiten. Und da muss es auch eine Mehrheit für geben. Und ich glaube, dafür muss auch der Endverbraucher, der dann auch wieder Wähler ist, verstehen, wie sowas funktioniert.
Das ist richtig. Grundsätzlich muss ein Umdenken her.
Ja. Ne?
Das ist so. Und wir merken es ja teilweise an den, vielleicht auch manchmal Kurzschlussreaktionen, die dann gemacht wird. Dann wird kurzfristig mal ein Industriestrompreis gemacht. Da werden Pflaster geklebt für die, die vielleicht auch am lautesten sind. Aber grundwegs sind wir auch, genauso wie ihr, ein mittelständisches Handwerksunternehmen und haben beschäftigte Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen, die am Ende des Tages natürlich ihr Geld verdienen müssen. An die Basis, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Thema, an die Basis wird dann nicht immer gedacht.
Mhm.
Und wie viele kleine mittelständische Handwerksunternehmen haben wir denn nicht, die 15, 20, 30 Leute haben, die ebenso ihre Energie bezahlen müssen. Das finde ich persönlich dann immer, ich würde nicht sagen ungerecht, aber doch, ja, es ist eine Schieflage, die dann entsteht. Und es wird auf dem Rücken der kleineren, mittleren Betriebe ausgetragen, was jetzt auf großer Ebene medienwirksam passiert.
Ja. Ja, und das ist auch anstrengend. Das ist anstrengend für alle Protagonisten. Wir sitzen ja auch hier zusammen, weil uns natürlich diese Themen auch irgendwie verbinden, ne? Weil wir auch natürlich im Vorfeld oft über solche Themen sprechen und da teilweise auch noch ganz anders sprechen, weil wir natürlich auch sehr klar in unseren Meinungen sind. Aber wenn wir jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen die Flughöhe nochmal so ein bisschen verlassen, vielleicht auch ein bisschen wieder näher zu eurem Unternehmen. Du hast ganz am Anfang gesagt, ihr seid schnell gewachsen. Das verbindet uns ja auch. Ihr seid aber noch schneller gewachsen. Ihr seid auch mehr Leute als wir mittlerweile. Und ihr baut gerade neu. Das heißt, alles, was da so dazukommt, da habe ich auf jeden Fall noch mehrere Themen, wo du, glaube ich, das eine oder andere wirklich noch so erzählen kannst, was super spannend ist. Wenn wir jetzt erstmal von diesem Technischen so kommen, gerade die Themen, die ihr auch bedient. Du hast gerade gesagt Handwerk, aber natürlich auch ein besonderes Handwerk. Es ist wichtig, dass jeder auch, es geht um Sicherheit, es geht um technisches Know-how. Ihr habt die Frielmann Akademie, vielleicht starten wir da mal so. Also ich beobachte das natürlich mal sehr genau. Ich gucke auch mal, was können wir bei Frost besser machen? Und da finde ich, was ich so sehe, auch bei euch, was ihr macht, wie es macht, finde ich super, super cool. Ist aber natürlich, also erstmal natürlich in der Basis total wichtig, aber ich habe schon das Gefühl, dass ihr auch darüber hinausgeht, dass euch das wirklich, wirklich auch, dass ihr nicht nur die Basics bedient, als klar, die Leute müssen irgendwie wissen, was sie tun, sondern dass euch das auch wirklich wichtig ist, natürlich erstmal auch um euer Know-how als Unternehmen natürlich, um in dem Bereich auch weiter arbeiten zu können, aber dass dir das persönlich auch wichtig ist, so nehme ich das auf jeden Fall wahr. Wenn du da mal so ein bisschen drauf eingehst, eure Akademie, was ist euch da wichtig, wie macht ihr das und vor allen Dingen, und das ist ja auch eine super, super große Herausforderung für Unternehmen wie unsere im Mittelstand, wie hält man denn auch dann Wissen aktuell? Darum geht's ja auch da, ne? Dass man auch mit dem, all das, was ihr jetzt, auch was du jetzt gerade skizziert habt, dass ihr dieses Tempo auch mithalten könnt.
Ja, das Tempo mithalten ist auf jeden Fall herausfordernd. Das Tempo vielleicht zu den Ursprüngen der Frielmann Akademie, dann erklärt sich da vielleicht auch einiges drauf. Wir haben 2011, 2012 war ich 4 Jahre im Betrieb und wir haben natürlich ganze Themen Unterweisung der Elektriker oder unseres Personals als solches, vielleicht etwas, ich sag mal, anders gelagert als der normale Standard-Elektroinstallateur, weil wir im Bereich der Hochspannung arbeiten und genau. Da könnte der eine Fehler dann der letzte sein. Ja. Toi, 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 es ist noch nie was passiert, zumindest. Und da arbeiten wir für und wir haben die Frielmann-Akademie aus den Angeln gehoben. Da habe ich noch ganz viel, ich sag mal, mit dem Präsenter in der Hand ganz viele Lehrgänge gehalten. Mittlerweile hat die Frielmann Akademie 4 hauptamtliche Dozenten. Was machen wir da? Wir machen elektrotechnische Unterweisung im Bereich der Schalthandlung, Elektrofachkraftunterweisung.
Und das ist ja auch für extern geöffnet, richtig? Ja,
das ist für externe geöffnet. Wir hatten letztes Jahr einen neuen Teilnehmerrekord. Wir haben 2200 Leute circa wir geschult in einem Jahr.
Wer sind da die Kunden?
Also die Kunden sind von bis. Also wir haben Verteilnisbetreiber, die ihre Mannschaft bei uns schulen, alles was elektrotechnisches Personal ist. Wir haben Industriebetriebe, die ihre einzelnen Elektriker zu uns schicken, um sie weiterzubilden. Und auch gemischte Gruppen, genauso wie komplette Betriebsteile, die wir unterweisen. Das machen wir einmal bei uns in Nordhorn. Da haben wir die Frielmann Akademie, basiert im Endeffekt natürlich auf theoretischem Wissen, was einen großen Teil da ist, aber den größten Teil ist das Thema Praxis. Das heißt, wir haben die Anlagen da stehen, wir können Dinge simulieren, vollkommen mit sicherer Spannung, keine Hochspannung. Lehrgangsteilnehmer wollte ich auch erst recht nicht verlieren.
Besser ist das. Aber ihr habt ein großes Grundstück, ihr könnt ja da...
Genau. Also wir schulen dann quasi an der Maschine, an den elektrischen Anlagen, um wirklich das praktische Wissen hochzuhalten.
Wenn du nochmal eben für den Hörer nochmal erzählst, was ist denn Niederspannung, Mittelspannung, Hochspannung, über was reden wir da?
Ja, also jeder kennt die Spannung an der Steckdose, das sind die 230 Volt. Wenn ich dann eine Stufe höher gehe, vielleicht für den Hochdruckreiniger dann oder das Schweißgerät, dann ist es ein Drehstromanschluss, der emsländische Begriff oder Grasshopper jetzt Kraftstrom.
Ja.
Das sind dann 400-230 Volt. Wenn wir über 1000 Volt kommen, sind wir im Bereich der Hochspannung unterwegs, also Mittelspannung, Hochspannung, sind wir im Bereich von 10, 20 oder 30.000 Volt unterwegs.
So, und wenn ich mich bei 30 Volt einmal falsch verhalte, dann ist das was anderes, als wenn ich mich an 230 Volt vergehe. Ne? Also das sollte dann auch jedem klar sein.
Auch 230 Volt könnte unter gewissen Umständen tödlich sein. Ja. Bei 30.000 Volt oder 20.000 Volt stellt sich die Frage für auch hoffentlich die Hörer nicht, dass das dann der letzte.
Ja, vielleicht werde ich dann zum Marvel-Superhelden. Ne?
Das könnte sein, ich würde es aber nicht ausprobieren.
Ja, Garantie gibt es ganz sicher nicht, ne? Ja, ich finde, wenn man dich so hört, also und wie gesagt, wir kennen dich ja jetzt schon eine ganze Weile und deshalb, also unser Austausch ist uns ja auch immer super wichtig, weil wir einfach merken, wir ticken da sehr, sehr ähnlich. Und ich bewundere auch immer deinen Enthusiasmus, deine extrem intrinsische Motivation, auch besser zu werden, das Unternehmen besser zu machen, gute Leute zu kriegen, die auch besser werden zu lassen, aber auch Unternehmenskultur, Humor. Ne, ist dir sehr wichtig, das ist Danke. Auch immer sehr cool, jedenfalls ne, so wie wir dich kennen und das gerade das hat, euer Unternehmen hat ja auch eine Strahlkraft, also das merkt man ja auch, ne? Sonst könnte man ja auch in diesen Zeiten nicht auch so schnell wachsen und nicht einfach nur so wachsen, sondern man spürt ja bei euch, also jeder, der mal bei euch auf, keine Ahnung, auf eure Kanäle geht, Insta oder sonst was, man spürt ja auch bei euch, ne, genau an den richtigen Stellen, ihr habt es gerade sehr ausführlich gesagt, ne, darf man auch mal eine Leichtigkeit, eine Lockerheit und Humor anbringen. Na, an anderen Stellen nicht. Ne? Da muss man natürlich mit aller Ernsthaftigkeit rangehen. Hast du ja deutlich gesagt. Aber wenn man so deinen Weg auch, ne, und man merkt ja einfach, du bist ja in diesen technischen Themen so tief drin. Ne? Du weißt genau, was euer Unternehmen machen muss, wo du es hinführen musst. Aber das war ja auch nicht immer so. Du bist ja vom, also jedenfalls mit all dem, was Unternehmertum auch ausmacht, ne, an welchem Punkt, wenn wir vielleicht zu deiner Person noch so kommen, an welchem Punkt hast du denn für dich so bist du diesen Weg auch eingeschlagen? Du hast dich ja damals für einen technischen Beruf entschieden, hast, ihr habt es vorhin gesagt, Elektriker gelernt, ne? Mhm. Und vielleicht skizzierst du das mal so ein bisschen, weil du bist ja jetzt an einem völlig anderen Punkt, sowas stellt man sich ja nicht vor. Man macht eine Ausbildung, selbst danach, ja okay, dann mache ich noch so ein Studium, aber man kann sich dann ja nicht wirklich in dem Moment vorstellen, was es bedeutet, nachher ein Unternehmer zu sein und von so einer großen Mannschaft auch. Also wie hat sich das für dich so entwickelt auch?
Ja, ich sag mal, für mich war das, glaube ich, eher ein schleichender Prozess, ja. Wenn man so will. Ich war 1999 dann mit meiner Ausbildung fertig. Auch da klassischer zweiter Bildungsweg, Fachhochschule Technik und dann ins Studium gegangen. Auch da war die Technik, ich sag mal, ganz im Vordergrund. Das ganze Thema Automatisierungstechnik hat mich damals schon getriggert. Ich bin auch kein Energietechniker als solches, habe das immer in zwei Herzen in meiner Brust. Auch die Automatisierungstechnik ist ein Thema. Und bin ja in 2006 bei Friedmann angefangen und auch da innerhalb der ersten paar Jahre und da, ich sag mal, auch nochmal danke an Robert, die mir das Vertrauen geschenkt hat. Hm. Robert Friedmann, jetzt in zweiter Generation Gesellschafter, das Vertrauen geschenkt hat, einfach auch mehr zu machen und auch Verantwortung zu übernehmen. Und dann waren es die ersten
Monteure. Ich glaube, für ihn war das auch ein Geschenk fürs Unternehmen.
Ich hoffe.
Doch, glaube ich wohl. Ja, nein, das, aber es klingt ja einmal so.
Sind, kann wir man, sind in sehr guten, ne? sehr guten ja, genau. Austausch. Und das, wir sind alle sehr zufrieden.
Ja, cool. Ja, siehst du, guck mal, schön.
früh in Verantwortung. Und das ist auch das, ich sag mal, was wir oder was ich bei Friedmann lerne. Alleine vom Wasser angucken kann man nachher nicht schwimmen. Ne? Mhm. Und auch da, das Wasser muss vielleicht ein bisschen vorgewärmt sein, es darf aber durchaus mal etwas kälter sein. Das Vertrauen kriegen die Kolleginnen und Kollegen und können sich dann auch in ihrem Bereich weiterentwickeln. Und nur so funktioniert, glaube ich, auch eine Weiterentwicklung des Unternehmens. Wir haben seit unserem Umzug, das war 2020, Mai 2020 sind wir umgezogen. Jetzt haben wir es 26, wir haben uns in den letzten 5 Jahren verdoppelt. Hm. Was für einen Weg geht Friedmann weiter? Diesen Weg der Verdopplung hat für uns recht gut geklappt. Wir wollen von 25 bis 30 auch nochmal mal 2 machen. Natürlich, weil, ich sag mal, das unternehmerische Umfeld derzeit sehr positiv für uns ist. Und B, weil wir genau merken, dass das der richtige Weg ist, die Leute frühzeitig in die Verantwortung zu bekommen. Und Stimmen wie die jungen Leute sind so und so und haben die und die Eigenschaften.
Absolut.
Die kann ich nicht teilen.
Nein, wir auch nicht.
Ganz, ganz im Gegenteil sogar, wenn wir die begeistern dafür, was wir machen und dahinter einen Sinn sehen, und das kann man mit der Energiewende oder der nachhaltigen Energieproduktion, die wir oder Verteilung, die wir natürlich machen, durchaus tun. Und das tun wir auch, intrinsisch motivieren.
Ja,
und das ist mir ganz wichtig. Nur von einem Aufdiktrinieren von irgendwelchen Dingen, die zu tun sind, kommt es nicht. Und das merkt ihr wahrscheinlich bei euch genauso.
Ja, genau. Und ich finde bei dir, also ich muss da nochmal reingehen, weil das auch so sich so deckt mit dem auch, wie wir oft auch agieren. Und Ich habe so das Gefühl, bei dir auch ist ganz viel Hands-on, ganz viel auch Intuition, ne? Dass du wirklich auch guckst, so welche Leute habe ich, ne? Wen kann ich wo auch hinsetzen. Aber auf der anderen Seite, und ich glaube, jeder, der mal in Zeitraum X schnell gewachsen ist, weiß, dass das natürlich aber auf der anderen Seite auch Struktur braucht und klare Prozesse und klare Zuständigkeiten, Aufgabenbereiche, die klar voneinander getrennt sind. Was würdest du sagen, gerade in diesem, also das muss man ja wirklich mal sagen, ihr seid ja wirklich in kurzer Zeit sehr schnell gewachsen und das sind Herausforderungen, also freut mich sehr, 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 dass das bei euch so gut klappt. Aber da könnt ihr ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen. Warum hat das denn so gut geklappt? Und was sind da denn vielleicht auch die größten Herausforderungen? Weil alles, glaube ich jetzt auch nicht, dass bei euch alles immer gut klappt.
bei weitem nicht. Ansonsten hätten wir, natürlich gibt es, ich sag mal, strukturelle Prozesse. Wir sagen immer, oder ich sage immer, in einem Betrieb, das Gleichgewicht der Kräfte, sei es Vertrieb, Produktion, Projektleitung, Montage, das Gleichgewicht der Kräfte wirst du nie erreichen. Das heißt, es gibt an irgendwelchen Stellen immer was zu tun und auch immer nachzustellen.
Die Bettdecke ist immer irgendwie zu kurz.
Ja, irgendwo guckt immer ein Zeh raus. Ne? Genau. Ja, das ist so. Ne? Thema Struktur, natürlich ein Riesenthema bei uns. Wo ich angefangen bin, 2006 wiedergekommen bin, waren wir irgendwie 50, 60 Leute circa, denke ich, wenn ich mich dran entsinne. Struktur ist für mich ein Riesenthema. Ich bin, ich sag mal, seit meinem 12. Lebensjahr in der Jugendfeuerwehr da auch aktiv, habe da mittlerweile schon etliches an Führungsaufgaben gehabt, unter anderem auch sehr viele Führungslehrgänge besuchen können, von Gruppenführer über Zugführer und gewisse Weiterbildungen genossen. Die Struktur dahinter, und das kann man auch in unserem Organigramm eigentlich gut nachvollziehen, ist im Endeffekt eine Struktur, die auch in weiten Teilen daher rührt, das vernünftig zu clustern und zu trennen, sodass es auch handelbar ist. Ich bewundere immer die Leute, die, ich sag mal, einen Betrieb haben mit 25 GmbHs und nur einem Geschäftsführer oder bis zwei mehreren Geschäftsführern. Ich stelle mir dann immer die Frage der inneren Struktur dieser Unternehmen und wie lässt sich das Ganze vernünftig steuern. Ich persönlich werde und kann das so erstmal nicht teilen, weil jeder muss für seinen Aufgabenbereich A seine Zuständigkeiten haben. Ja. Wir haben jetzt Anfang des Jahres auch unsere Struktur nochmal überarbeitet, damit sie noch weiter skalierbar ist, handelbar bleibt und auch übersichtlich ist, weil wir eine relativ flache Führungsstruktur haben. Und das ist natürlich immer unternehmensspezifisch.
Ja.
Aber dennoch, ich sag mal, muss klar sein, wofür bin ich zuständig, wofür nicht. Und das ist ein Thema, was man nur zusammen erarbeiten kann. Das haben wir im letzten Jahr mit der Führungsmannschaft, die wir auch erweitert haben, in einem halbjährlichen, dreivierteljährlichen Prozess erarbeitet. Das heißt, welche grundsätzlichen Aufgaben gehören zusammen? Was passt besser zusammen als noch vor 5 Jahren?
Ja, genau. Und diese Evaluation, die muss man auch immer wieder machen, ne? Das ist auch super wichtig. Was ich noch also richtig cool finde, danke, dass du das Stichwort gegeben hast, wären wir auch definitiv noch drauf eingegangen, weil wir das ja wissen, dass dir Ehrenamt auch so wichtig ist. Und nicht nur aus Ehrenamt, aus irgendeiner sozialen Verantwortung heraus, das natürlich auch. Aber ich finde auch diese umgedrehte Perspektive, wie du es jetzt genannt hast, wir hatten das ja auch so in unserer letzten Folge im Sport, ne, dass das ja auch so im Sport auch so den ähnlichen Effekt hat, ne, wenn man da Leute auch in Trainerpositionen, ne, und die auch in Führungsverantwortung, das sind total viele Skills, die für unsere Unternehmen auch super wertvoll sind, ne. Finde ich total spannend, dass du das auch aus der Feuerwehr so erzählst. Das ist so dein Weg. Nimmst du das wahr? Gibt es bei euch viele? Oder siehst du das auch, dass so eure Führungskräfte viele auch so diese Erfahrung aus anderen Lebensbereichen so mitbringen?
Sicherlich. Wir haben viele, ich sag mal, bei Frielmann sind es jetzt, glaube ich, 13 bis 15 Feuerwehrleute, die sich jetzt auch über Tag in Clausheide quasi engagieren. Wenn es da brennt, geht es dann auch los. Dann ist der Betrieb halt ein bisschen leerer. Aber da stehen wir natürlich auch für. Ich glaube schon, dass gerade Teamsport, Teammannschaft, egal ob es Volleyball, Basketball oder Fußball ist, dazu führt, dass man irgendwann zu der Erkenntnis kommt, dass es nur zusammengeht und nicht alleine und das Spotlight auf der ganzen Mannschaft stehen muss und nicht nur auf einzelnen Spielern. Ja. Von daher, das ist für mich ganz wichtig. Ehrenamt ist ein Thema, dem ich eigentlich immer schon sehr offen gegenüberstand. Jetzt habe ich jahrelang den Obermeister der Elektroinnung bei uns in der Grafschaft machen können. was mir sehr viel gebracht hat, ein schönes, gutes Netzwerk aufzubauen, aber nichtsdestotrotz auch für die Belange einzustehen, derer, die vielleicht nicht ganz so laut sind oder sich vielleicht auch nicht so häufig zu Wort melden mögen, um das zu tun. Das ist jetzt seit etlichen Jahren so, dass ich den Kreis Handwerksmeister gemacht habe. Den Obermeister habe ich jetzt abgegeben, aber in vollem positiven Konsens, weil ich gemerkt habe, der Fokus, der muss auf dem Handwerk als generelles stehen. Und ich habe dann hier und da vielleicht auch mehr Zeit für das komplette Handwerk in der Grafschaft Bentheim. Und das geht in Emsland ja genauso. Wir sind da im guten Austausch. Du bist ja auch, was Kreishandwerkerschaft und Handwerkskammer da ist.
Zumindestens haben wir jetzt wieder, also ich muss mich, ich sag mal, ich habe mich jahrelang auch echt schwer getan, weil ich gemerkt habe, das verkrustete. Und dann habe ich eher gesagt, ich wende mich ab. Und jetzt gerade in den letzten Jahren habe ich wieder gemerkt, ey, man muss doch vielleicht mal an dieser Kruste kratzen. Und wenn da ein bisschen Blut kommt, dann sieht man, das lebt noch da.
Ja, und wie immer, ne, nicht jammern, sondern selber sich auch engagieren und was und tun.
Ich habe jetzt nochmal gerade, wir haben unseren Innungsobermeister nach 18 Jahren, glaube ich, als erster Vorsitzender verabschiedet und jetzt den neuen in Amt und Würden gehievt in der letzten Versammlung. Und da muss man auch sagen, da muss man einfach auch dahinter stehen und sagen, ey, es ist gut, dass es Menschen gibt, die das tun. Und man muss selber auch, ich sag mal, bereit sein, mitzuhelfen und mit anzupacken. Und ja, ich sag mal, das Thema Innung, können wir drüber diskutieren, ist nicht immer einfach und ist in den letzten Jahren auch, ich glaube, schwieriger geworden, die Leute zu motivieren. Aber es ist ja ein Netzwerk, was wir haben und was wir vielleicht auch in der heutigen Zeit ganz anders nutzen müssen, als es noch vor 20, 30 oder vor 50 Jahren der Fall war. Und wir haben einen Hebel, den wir irgendwie ansetzen können, damit wir merken, nur gemeinsam geht's. Und da bin ich total bei dir. Es braucht immer einen, der ein bisschen den Hut auf hat und die Führung übernimmt. Aber ich sag mal, Fußball ist das beste Thema. Gestern, wie gesagt, erste WM-Spiel 7-1 gewonnen, sehr gut. Aber auch da ist ganz klar, der Trainer steht am Rand und koordiniert das Ganze. Aber jeder auf dem Platz weiß, was er zu tun hat. Und die Rollen müssen klar sein. Und es ist egal, ob das im Ehrenamt ist. Du hast gerade gesagt, bei der Feuerwehr auch. Wenn da alle wild loslaufen würden, würde kein Brand gelöscht werden. Also klar. Da muss auch klare Strukturen. Und das ist im Teamsport genauso und das haben wir im Unternehmen bei uns genauso. Und das ist echt herausfordernd. Und ich finde, da muss man immer den Hut vorziehen. Ehrenamt, egal in welchem Bereich ich mich engagiere. Und das finden wir auch im Unternehmen unheimlich wichtig, dass man diesen Freiraum den Menschen gibt. Dass man dann auch sagt, ja, wir wollen das, wir unterstützen das auch. Aber auch da ist immer klar, in welchem Rahmen man das machen muss, muss das klar sein und man muss miteinander reden. Dann habe ich gesagt, kann man vieles erreichen und ich finde gerade bei der Innung, letztes Beispiel vielleicht, ist immer, wenn man da miteinander spricht, dann kommen auch, ich hatte da mit in unserem Innungsobermeister gesprochen, der sagt, Christian, weißt du noch, ich war vor 15 Jahren bei euch mal als Praktikant im Büro. Oh, lange her, so richtig, Andreas, kann ich mich nicht erinnern. Aber das ist dann ja auch, wo ich dann sage, ey, cool. Und dann kommt man aufeinander zu und dann tauscht man sich aus, genau was du gesagt hast. Dann baut man ein Netzwerk auf und das ist vielleicht ein Punkt, wo ich hin wollte. Wichtig ist ja, dass wir heutzutage viel mehr gemeinsam übergreifend, ne? Also ich sag mal, bei uns in, ich sag mal, früher war es, ich sag mal, Gas, Wasser, jetzt ist es fast nur noch Elektro und Wasser, ne? Also wir müssen viel mehr miteinander reden und das finde ich ja auch bei euch. Ihr seid ja, es zeigt ja, wie sich Elektrohandwerk auch verändern kann. Ne? Es ist ja nicht mehr, dass ich lege nur eine Strippe irgendwo hin und dann habe ich 230 Volt, sondern ja, die Vernetzung ist so brutal geworden, dass man das nur gemeinsam schafft und das ist auch gewerkübergreifend so.
Und die Grenzen, ne? Ja, so die der Gewerke, die so früher schwimmen so.
Das finde ich so spannend, dass man dann auch sagen kann, gemeinsam schafft man das und vielleicht auch dann landkreisübergreifend, wo man dann sagt, ey, wir tauschen uns aus. Ne? Und also ich bin da eigentlich ganz guter Dinge und hab so das Gefühl, dass es so in die richtige Richtung geht, dass alle irgendwie merken, wir müssen was tun, wir müssen enger zusammenstehen und wir müssen die Sachen gemeinsam angehen.
Ja, da bin ich bei dir. Was ich sag mal, für mich persönlich merke, ist auch im Bereich der Handwerkskammer und auch im Bereich der Kreishandwerkerschaften, dieses Kirchturmdenken verlässt so langsam die Tische, beziehungsweise kommt in den Köpfen an, dass wir das, wenn wir denn als starkes Handwerk da stehen wollen, das nur gemeinsam schaffen. Und da ist es auch letztlich egal. Und wir sind auf Kreisebene bei uns auch, ich sag mal, mit den anderen Wirtschaftsverbänden im Kontakt und im Austausch. Und da ist nicht mein und dein Mitglied, sondern das ist die Grafschaft Bentheim, die wir als Gänze nach vorne ziehen wollen und die wir als Gänze halt auch, ich sag mal, größer machen wollen. Und das Zeigt sich mittlerweile auch, ich sag mal, in Aktionen des Landkreises, gerade bei der Landkreisgrafschaft Bentheim, das ist der Campus berufliche Bildung, kann man sich vielleicht mal angucken, wo Konzepte erarbeitet werden, die der Region helfen und nicht nur einzelnen Gewerken. Also dieses einzelne Pflasterkleben, was wir gehört haben, das ist halt, ich sag mal, in Gänze hilft einem das nicht weiter. Ne? Dem einen geht's gut, dem anderen geht's schlecht. Wichtig ist, dass die Region als solches gerade dasteht und nach vorne kommt.
Ja, und wir sind ja schon, und das sagen wir auch, ich will nicht sagen in jedem Podcast oder in jeder Folge, aber wir leben gerne im Emsland und du auch gerne in der Grafschaft. Ich glaube, wir haben
eigentlich sind wir alle Emsland, was hast du vorhin noch gesagt?
Ja, ich sag mal, nachdem der Bundeskanzler hier oben war und Emden auch schon zum Emsland zählt, können wir die Grafschaft auch noch mit reinnehmen im Süden. Aber ja, also ich glaube, es ist einfach eine Region, die einfach lebenswert ist. Und ich glaube auch, je mehr wir uns miteinander austauschen, je besser wird das Ganze. Und ich sag mal, ja, manchmal schaue ich tatsächlich neidisch auf Metropolregionen, wo ich dann sage, ja, wenn ich im Speckgürtel von Hamburg sitze, ist vielleicht Dinge einfacher oder Wege sind kürzer. Aber auf der anderen Seite haben wir eine so tolle Region hier, die uns so viel bietet und die auch Potenziale aufzeigt. Also was die nächsten 10, also wenn du sagst, ihr wollt nochmal weiter skalieren, ich glaube, das macht ihr ja auch, weil einfach die Region eine tolle Perspektive hat für die nächsten Jahre. Die Entwicklung der Landkreise, in denen wir wohnen, ich glaube, das ist wirklich, ja, also richtig vorzeigbar. Das
und die Metropolregionen haben dafür andere Herausforderungen. Ne? Also da müssen wir jetzt mal ganz deutlich sagen.
Herausforderungen haben die auf jeden Fall auch. Und ich weiß nicht, ob ich die Herausforderungen gerne mit den Herausforderungen, die wir hier vor Ort haben, teilen möchte. Da gibt es, glaube ich, andere schönere Probleme, die man dann lösen darf. Und das Thema, ich sag mal, Ausbildung, Nachwuchsförderung, Nachwuchsthemen, das ist ein Thema natürlich, die sich auch die Akademie annimmt. Wir haben auch mittlerweile sehr viele Quereinsteiger, die wir dann auch zur Elektrofachkraft weiterbilden, beziehungsweise eine quasi, in Anführungsstrichen, Umschulung quasi anbieten, dass wir daraus dann Elektrofachkräfte machen, die wir dann für unseren weiteren Werdegang gemeinsam mit denen auch gehen können. Und da investieren wir und da gehen wir auch in den Invest. Jeder merkt, das ist ja das Paradoxon, eigentlich sind sie alle in Vollbeschäftigung. Die Boomer gehen jetzt quasi gerade erst. Ich meine, wir haben da natürlich auch ein paar Boomer von, aber eher weniger. Wir haben irgendwo ein Durchschnittsalter von 35, 36 Jahren bei uns im Unternehmen, also viele junge Leute. Und wenn man mal guckt, was Ausbildung für uns bedeutet, sind wir irgendwo über ein Drittel, also über 33, ich glaube, wir sind bei 35, 36% der Leute, die bei uns sind, haben bei uns auch ihre Lehre gemacht. Das heißt, für uns ist das Wachstumsmotor und Zukunftssicherung zugleich.
Ne? Absolut.
Und das ist für uns ganz wichtig, dass das einen hohen Stellenwert hat, wenn nicht sogar den Stellenwert, der uns dahin gebracht hat, wo wir jetzt gerade sind.
Ja, und ich meine, das ist ja ein Unternehmen wie wir, die funktionieren, wir werden ja auch gerade in Zukunft, ne, so, das ist ja auch immer unser Thema, unsere Märkte, und das ist bei euch ja genauso, genauso will ich nicht sagen. Ihr habt natürlich nochmal einen ganz anderen Markt als wir, aber die Welt verändert sich gerade. Und das nur durch, ich sag mal, durch junge Leute, durch die nächste Generation, ne, die ranzuführen, die für sich zu begeistern, die auch ins Handwerk zu bringen, haben wir auch eine Chance von Zukunftsfähigkeit. Und das sehen wir bei euch ja total. Und ich finde das total faszinierend, weil ich finde, ihr seid so ein gutes Beispiel dafür, wie es dann auch aufgeht, ne? Wie man merkt, so, ihr betrachtet das Gesamtkonstrukt, ne? Das, was ihr tut, wofür ihr steht, wie ihr es macht, mit all den, ja, Strukturen, Prozessen, aber auch dem Blick auf den Einzelnen, ne? Sonst kann man ja auch in so kurzer Zeit nicht so schnell wachsen, sonst ist das ja gar nicht möglich, wenn man nicht eine Strahlkraft hat und Menschen für sich begeistern kann. Und du hast jetzt Ausbildung schon angesprochen, für uns auch ein super wichtiges Thema, eigentlich Herzensthema, können wir auch nicht anders sagen. Und das sehen wir bei euch ja auch. Was würdest du sagen, waren so mit die, also ist es dieses Ganze oder was sind so die stärksten Effekte, die darauf eingezielt haben? Also ihr habt euch ja irgendwann, du hast vorhin gesagt, du hast dich ja auch verändert, du bist so schrittweise auch in deinen Job so gekommen und wir merken das bei uns ja auch, und das ist ja jetzt auch noch, ich glaube, das können wir alle unterschreiben, dass wir jetzt immer noch dazulernen, dass wir uns verändern.
Jeden Tag,
ne? Genau, und auch irgendwas sehen, hören, durch Netzwerk, durch Dinge, die wir tun, wenn wir mal aus unserer Bubble raus sind, ach cool, ne, so machen die's, vielleicht können wir das bei uns auch machen, ne? Dann macht das ja auch Spaß, wenn man so Impulse kriegt. Was würdest du sagen, hat so mit auch oder welche Veränderungen bei euch bei Frielmann so in den letzten, weiß ich jetzt nicht, wie viele Jahren, aber waren so mit da so die größten Effekte, dass das jetzt so auch so ist, wie es bei euch so ist? Nicht nur, es ist ja nicht nur Quantität, sondern es ist ja auch Qualität. Das betonst du ja auch immer wieder, dass ihr auch wirklich auch gute Leute habt, ne? Also sowohl fachlich und auch menschlich.
Ich versuche das mal in einem Satz zusammenzufassen. Wenn du Leute, Kollegen, Mitarbeiter hast, die Bock haben, was zu machen, dann musst du die auch einfach mal machen lassen. Und vor allen Dingen, das hat mein Vater mir immer gesagt, Erfahrung kann man leider nicht vererben.
Ja, absolut.
Die musst du selber machen.
Ja.
Schnell hinfallen, aber noch schneller wieder aufstehen, ist, glaube ich, da der richtige Ansatz, um weiterzukommen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, aus dieser Meckerposition rauszukommen, die Ärmel hochzukrempeln und selber anzupacken und das zu verändern, was einen stört. Und dann kommen wir, glaube ich, alle zusammen dahin, um das einfach ein Stück besser zu machen als vielleicht andere Unternehmen. Und da gucke ich dann mal zu den großen Playern, die jetzt da sind. Und ja, wenn man sich dann deutschlandweit den Verfall der Arbeitsplätze anguckt, da wird einem dann schon Angst und Bange, beziehungsweise kommt man dann schon stark ins Nachdenken. Da werden hier mal 10.000 Stellen abgebaut, was dann, ich sag mal, unsere beiden Firmen oder unsere Firmen in 10er, 100er Faktoren da überschreitet, ne? was da auch für hinterhängt. Und das ist das, was mich extremst motiviert, ist immer das, ich mache das ja nicht für mich, sondern ich arbeite für bald 200 Familien, da wir arbeiten. Ja. Und durch die Entscheidungen, die wir alle gemeinsam treffen.
Du gibst auch so viel Menschenarbeit, ne? So, das haben wir jetzt auch nochmal. Du bist ja auch Arbeitgeber, ne? So, das ist ja auch was ganz Wichtiges. Hast du vorhin ja auch schon angesprochen, ne? Dass alle auch die Möglichkeit eines guten Jobs haben, die Möglichkeit haben, ihre Familien auch
mit
zu versorgen,
ne? Ne?
Genau.
Und man darf da, ich glaube, das ist schon, was du gesagt hast, immer sehr dankbar dafür sein, dass man ein solches Team hat, mit dem man arbeiten darf und mit dem man auch einen Blick nach vorne nehmen kann, ohne Angst zu haben, ne? Weil, ich sag mal, da eine Perspektive ist. Und genau wie du gesagt hast, im Moment, wenn man, ich sag mal, Zeitung aufschlägt, da kann einem schon mal Angst und Bange werden. Und ich tue mich auch immer schwer damit. Ich sag mal, wir haben es in der Vergangenheit auch schon gehabt. Früher sind uns Leute weggelaufen zur Industrie und jetzt ist die Bewegung wieder umgekehrt. Ja. Aber ich habe auch schon gesagt, man muss auch schauen, ob man die Leute wieder integriert bekommt, ne? Also nicht nur jetzt vom, ich sag mal, Gehaltsvorstellung, sondern auch technisch. Ich sag mal, das Arbeiten egal ob es an der Heizung ist oder an Elektroschaltschränken, ist was anderes, als irgendwo an einem Band zu stehen und was machen. Und da habe ich auch gesagt, der Mensch muss sich dann verändern und er muss wollen. Wenn er will, genau wie du gesagt hast, wenn man will, kann man ganz viel erreichen. Und ich glaube, das ist das, wo wir jetzt schauen müssen, wie kriegen wir die Menschen mitgenommen, dass wir in diese, ich glaube, eigentlich ganz gute Perspektive im Handwerk, die wir, egal ob der Elektroseite oder auch bei uns in der Gebäudetechnik, klassisch im Heizungssektor oder Kältesektor, wo wir echt Potenziale haben. Und wenn wir da die Menschen motivieren können, auch die jetzt noch vielleicht sich das gar nicht vorstellen können, im Handwerk zu arbeiten, zu sagen, ey, kommt mal vorbei, mach mal einen Tag. Und dann sage ich, ey, kann echt spannend sein und richtig cool. Und nette Menschen arbeiten da auch noch.
Auf jeden Fall. Ja. Da hat sich das Handwerk tatsächlich, glaube ich, auch in den letzten 10, 20 Jahren stark verändert. War vielleicht immer so ein bisschen verrufen oder ich sag mal, der Ruf, der war nicht so der allerbeste, was das Handwerk angeht. Aber ich habe in meiner Vergangenheit oder ich sag mal in den 20 Jahren, wie ich jetzt auch Schüler bei Frielmann bin, kennengelernt, dass doch Verlässlichkeit, Kontinuität und vor allen Dingen beharrlich an den Dingen zu arbeiten, einem manchmal auch vielleicht ein bisschen weiterhilft, immer nur den neuesten Trend hinterher zu rennen.
Ne? Naja. Ja, und man merkt ja auch gerade nicht nur, also du hast gerade gesagt, so aus der Industrie, ne, so generell auch in Richtung Ausbildung, auch Studium, ne, dass da sich was in der Gesellschaft jetzt auch tut und auch in den Köpfen tut, wie Handwerk auch gesehen wird. Ne? Also wir haben es ja auch schon mehrfach hier gesagt, ich bringe auch mal so mein Beispiel, ne, so unsere beiden, also jetzt Christian und meine beiden, sag ich mal, Generationen vor uns kommen aus dem Handwerk. Und das, also so auch wenn ich noch so in meiner Kindheit, da fing das vielleicht so an, aber ich war es vorher, da war das noch was, der Handwerksmeister, ne, der Brief hing dann da und dann irgendwann halt ist das so gekippt. Ich meine, da gibt's ganz, ganz viele Gründe, ne, diese Schulrechtsreform, ja, auch in den 70ern.
Da kommen wir wieder hin.
Und das absolut, das sehe ich. Und ich sehe jetzt wirklich diesen Rückwärtstrend der letzten Jahrzehnte. Einerseits haben die Handwerkskammern, ne, Christians Onkel, ihr Peter, der war da ja auch ganz aktiv. Das weiß ich immer noch, als er noch gelebt hat, haben wir ganz, ganz viel auch darüber gesprochen. Ja. Na, diese großen Kampagnen und auch fürs Handwerk und so. Das wurde am Anfang ja noch belächelt. Das weiß ich genau. Das hat er mir auch erzählt. Das ist ja, weiß ich, 15 Jahre her oder so. Und das habe ich auch das Gefühl, dass sich da wirklich gesellschaftlich wirklich, wirklich was tut. Nimmst du das auch so wahr?
Ich nehme das absolut so wahr, dass sich da gesellschaftlich was tut. Und jeder, ich bin selbst Vater von 3 Kindern, die jetzt, der Älteste ist 17, die sich jetzt entscheiden müssen, ja, genau. Welchen Weg gehe ich denn? Was mache ich denn? Grundwegs, finde ich, ist immer der praktische Bezug zu dem, was man tut und dem, was man lernt, immer ganz wichtig. Und eine handwerkliche Ausbildung, egal was man danach auch tun mag, ein Studium oder sonstiges, bildet ein Fundament, was
immer da ist.
Und wo auch wirklich dann, hohe Mauern drauf gebaut werden können. Ja. Weil anders bin ich ja auch nicht groß geworden.
Ja, ne? Ganz genau.
Das ist so.
Wir wissen das. Aber der Unterschied ist ja, dass in den letzten Jahrzehnten ganz, ganz viele das nicht wussten und denen das nicht so klar wird. Und den Unterschied sehe ich jetzt langsam, dass er so peu à peu, so langsam auch in deren Köpfen, das so langsam ankommt. Ja, und bei denen, was wir mal sagen, den Influencern quasi der jungen Leute, die können ja nichts dafür. Da gibt es ja auch ganz viele Studien, dass die Entscheidung von jungen Leuten, was ich jetzt mache, ich gehe ins Studium, ich gehe in eine Ausbildung, dass die Entscheidung in ganz, ganz vielen Fällen nicht bei denen liegt, sondern dass wirklich, wirklich, wenn Eltern, also in erster Linie Eltern, aber ich sag mal, unmittelbare Bezugspersonen, wenn die wirklich Einfluss nehmen, dass der Einfluss so groß ist, dass junge Menschen da ganz oft, das haben wir auch umgekehrt schon erlebt. Wir kennen ja Leute, die sagen, ey, ich wäre so gerne ins Handwerk gegangen. Jeder hat mir gesagt, ey, mach das nicht. Na, mach Abitur, geh studieren. Ja. Na, und der Einfluss ist so groß. Und das finde ich ist, glaube ich, gerade so das Allerwichtigste, was ich gerade sehe, dass in den Köpfen, nicht der jungen Leute, in den Köpfen der Einflussnehmer, der Eltern, Lehrer und so weiter, dass sich das da gerade verändert. Aber ich würde sagen, ihr und wir können auch sagen, so als Unternehmen, wir tun ja auch ganz viel dafür.
Gehen ja in die Sichtbarkeit.
Ganz genau. Ne?
An die Schulen ran, an den Infoveranstaltungen, um den Menschen das klarzumachen. Und ich finde immer wieder, das sehe ich immer bei den Praktikanten, auch bei uns, dass sie sich das häufig gar nicht vorstellen können. Und das ist das Schöne, dass man nach einem Tag oder nach einer Woche oder 2 Wochen wirklich sagen kann, jetzt weiß ich, was das bedeutet, im Handwerk aktiv zu sein. Und was ich immer wieder gut finde, ist am Ende des Tages zu sehen, was habe ich getan. Und das ist für jeden, finde ich, ein total tolles, eine Erkenntnis, wo viele, glaube ich, gerade die aus der Schule kommen und sagen, ja, wofür habe ich jetzt gelernt, wofür habe ich eine Arbeit geschrieben? Wenn die mal einen Tag mit auf der Baustelle waren, ja, jetzt habe ich richtig was geschafft.
Ein ganz anderes Zufriedenheitsgefühl.
Und können zufrieden einschlafen.
Und das ist ja auch Thema, was manche, Ausbildungsberufe, die rein theoretisch gelagert sind oder Studiengänge, die rein theoretisch gelagert sind, eben gerade in Zeiten von KI, unter einem sehr disruptiven Licht erscheinen lassen. Eine handwerkliche Ausbildung ist ein Fundament, was wir gerade schon mal hatten. Und ich glaube schon, dass es darauf einzahlt, auch in Krisenfällen resilient zu sein und resilient bleiben zu können, um darauf zu bauen. Und ein Studium ist ja auch nicht weg. Danach kannst du ja immer studieren gehen. Ist ja alles gut.
Ganz genau.
Alle Möglichkeiten.
Die brauchen wir ja auch. Ne?
Ja, ganz genau. Und Handwerk ist so, und das ist mir ja auch immer so wichtig, ne? So, die Handwerker reden ja nicht so viel darüber, also bei uns übernehme ich das dann, ne? Wer muss es ja tun, ne? Und aber es kolportiert so viel Haltung, so viel Werte. Ne? Also das muss nicht immer direkt benannt werden, sondern im täglichen Tun, im Miteinander, für den anderen einstehen und genau, was wir gerade gesagt haben, Ehrenamt und so weiter. Ne, das sind so viele Themen und dieses Zufriedenheitsgefühl am Ende des Tages. Also ich finde, das ist schon Wahnsinn, wo ich so ganz oft das Bedürfnis habe, ey Leute, die damit so wenig zu tun haben, denen das auch klarer zu machen, ne? So unsere Welt quasi nach außen zu tragen. Und ich finde, ihr macht das mega und wie gesagt, wir gucken da schon immer auf eure ganzen Accounts und so, was ihr so von innen so zeigt. Und ich glaube, dass sowas hat auch ganz, ganz viel Impact. Ne? Plus natürlich Empfehlungen. Ne? Und das ist, glaube ich, bei euch genauso wie bei uns. Ne? Dass jeder, ne, eure Leute dann ja auch nochmal den Bruder, den Cousin, den Nachbarn, den Klassenkameraden, was weiß ich, nicht mitbringen, ja, oder?
Wenn das passiert, sind wir nicht nur sehr stolz darauf, sondern wir freuen uns wirklich darauf, ja, dass die Leute, die bei uns arbeiten, die Kolleginnen und Kollegen, die bei uns arbeiten, gemeinsam auch an der Zukunft des Unternehmens interessiert sind und nicht sagen, da gehe ich morgens hin und nach 4 Uhr haue ich meine Stempelkarte noch einmal durch und dann bin ich weg.
Ja.
Das ist für uns halt wichtig. Und ich glaube, das haben wir, ich sag mal, den Großunternehmen, Industrie will ich gar nicht sagen, aber den Großunternehmen voraus, dass wir im Handwerk auf jeden Fall den Kollegen, den Kolleginnen, die Mitarbeiter nicht als Nummer sehen, sondern wirklich den Menschen dahinter sehen. Und
Menschen, ne? Wege kürzer, ne?
Die Wege sind kürzer und auch pragmatische Lösungen in jeder Lebenslage dann nochmal.
Wenn du jetzt mal, wenn wir mal so wirklich so Richtung Schlussspurt jetzt kommen, wenn du jetzt mal so nach vorne guckst, ich will das gar nicht so auf ein Thema jetzt so eng fühlen, sondern dass du für dich mal so überlegst, so aus deiner Perspektive, du als Geschäftsführer bei Frielmann, du hast es gerade gesagt, du hast deine eigene Familie im Blick, du hast deine große Familie, dein Unternehmen mit allen Menschen, die da beteiligt sind, und man muss ja immer, du hast es vorhin auch schon angesprochen, die Familien dahinter mitdenken, das sind ja nicht nur die fast 200 Leute, die bei euch arbeiten, sondern das checken ja auch deren ganzen Familien, die sind genauso eng mit euch verbunden. Wenn du das ganze Thema, was wir ganz am Anfang hatten, euer Kerngeschäft, ne, was ihr tut, wofür ihr steht, wenn du all das mal so betrachtest, was würdest du sagen, so in den nächsten Jahren, ne, und ich sag mal, wir haben Strukturen und Prozesse zwar angerissen, aber auf Digitalisierung, KI und so weiter sind wir jetzt ja gar nicht eingegangen. Ich glaube, das ist uns allen irgendwie auch klar, dass das Tools sind, an denen man dranbleiben muss, und das weiß ich, dass das bei euch genauso wie bei uns ist, dass ihr Dinge ausprobiert und dass man guckt, wo kann man sich verbessern, aber auch jetzt nicht sich total verrückt machen lässt und auf jeden Zug aufspringt. Aber wenn du all das mal so betrachtest, was würdest du sagen, sind die größten nächsten Schritte der nächsten Jahre, die für dich und euch so anstehen?
Für uns ist es natürlich gerade in der Elektrotechnik oder gerade bei uns in unserem Segment sehr stark herausfordernd, das ganze Thema Cyber Security, Cybersicherheit nochmal auf den Prüfstand zu stellen, weil die energetische Infrastruktur halt auch immer digitaler wird und dadurch wird sie natürlich auch angreifbarer. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt den Grillanzünder unter der nächsten Stromtrasse, so wie in Berlin gesehen, aber man merkt doch, wie verletzlich dann doch so eine Achillesferse sein kann.
Ja.
Das ist ein Thema, wo wir als Handwerksunternehmen oder wir als Unternehmen hinterherkommen müssen. Das heißt, auch da die EU-Regulatorik oder die Regulatorik als solches wird immer anspruchsvoller. Dafür brauchen wir Kolleginnen und Kollegen, die sich dieser Herausforderung dann auch widmen. KI, du hast es angesprochen, das ist für uns natürlich auch ein Thema, wo wir da sind. Und das ist, ich sag mal, vielleicht so ein bisschen, man kann auf fahrende Züge aufspringen, man muss aber dennoch gut überlegen, was man im Punkto KI
absolut.
Und Datensicherheit, beziehungsweise wo sind die Daten denn überhaupt, die ich dann habe und produziere, wo kommen die hin? Das ist für mich so, ich sag mal, die Herausforderung, wie kommen wir da hinterher, wie können wir da Schritt halten? Da ist auch das Thema, ich sag mal, bei uns eine Technikabteilung, die sich reinweg um diese Themen kümmert, da sind Nachwuchs weiterhin. Letztlich sind wir von diesem Boomer-Weggang jetzt nicht ganz so getroffen. Natürlich verlassen uns in den nächsten Jahren ein paar Menschen und Kolleginnen, wertgeschätzte Kollegen, die dann auch ihre Rente verdient haben, lass mich das mal so ausdrücken. Ja. Da stellen wir auch keinen Zweifel dran, den Nachwuchs weiterhin hungrig auf Technik zu machen, hungrig auf neue Projekte zu machen und vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, positiv in die Zukunft zu gucken. Wir können nicht nur immer nach Berlin schimpfen, sondern wir müssen versuchen, hier lokal es besser zu machen.
Und die Hebel gibt es.
Es lokal besser zu machen. By the way, müsste natürlich auch in Berlin was passieren, ist richtig. Auch in Hannover und auch bei uns in Nordhorn, im Kreistag und Co. Sicherlich auch. Aber auch da, ich sag mal, nicht negativ zu denken, sondern positiv nach vorne zu gucken und die Sachen halt einfach anzupacken.
Und wenn du jetzt noch mal so als Schlusswort, auch wofür soll Frielmann so in diesem Ganzen so stehen? Was würdest du so sagen?
Ich glaube, da passt unser Spruch ganz gut, den wir, ich sag mal, nach unserer Logoänderung, die wir auch schon seit 25 Jahren hatten, wir unser altes Logo, jetzt haben wir ein neues Logo. Das heißt, wir elektrisieren Zukunft. Mhm. Und das ist nach vorne gerichtet. Es ist positiv. Und nicht nur auf Elektrotechnik, sondern auch auf das Mindset der Mitarbeiter gemünzt. Denn wir wollen elektrisieren, wir wollen nach vorne und haben ja, Hunger auf mehr.
Das ist doch mal so ein richtig schöner Schlusssatz. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke dir für das Gespräch. Und ja, wir werden das sicherlich an vielen anderen Stellen weiter fortsetzen.
Vielen Dank euch beiden.
Und ich lerne immer mehr. Vom Gaswasserinstallateur werde ich immer mehr zum Elektriker. Also vielen Dank.
In der Weiterbildung können wir dir auch anbieten.
Ja. Ciao, ciao.
Tschüss, ciao.